sowohl das Mikroskop als auch das Teleskop. Im Laufe der Predigt wird sich das klären, was es damit auf sich hat. Wir beamen uns erstmal zurück, circa 4000 Jahre, weil da etwas ganz, ganz Besonderes geschah. Zunächst im Verborgenen, aber es war dann doch etwas, was die Weltgeschichte für immer verändern sollte. Gott, der Herr, hat damals etwas angeschoben, ohne dass wir hier nicht sitzen würden, keiner von uns. Also wir stehen in einer direkten Linie von den Ereignissen damals in grauer Vorzeit bis zur heutigen Zeit. Und das ist richtig spannend. Damals wurde ein Mann mit Abraham, er wohnte in Ur, also einer Stadt im heutigen Irak, geboren. Als er schon erwachsen war, ist sein Vater mit ihm und einigen anderen Familienangehörigen nach Norden gezogen, 1000 Kilometer weit ungefähr, nach Haran, eine Stadt in der heutigen Türkei. Also ich denke, Abraham hat damals die Glaubensvorstellung seines Umfelds geteilt. Wir würden heute als Christen von einer heidnischen Religion sprechen. Doch dann hat der Einzige, der Lebendige, der allmächtige Gott etwas getan, was immer eine Wirkung hat, sei es im Kleinen oder im Großen. Er ist aus seiner Verborgenheit herausgetreten, zu der wir ja von uns aus überhaupt keinen Zugang hätten, und hat diesen Mann angesprochen. Warum er gerade zu Abraham geredet hat und nicht zu irgendeiner anderen Person, warum zu diesem Zeitpunkt und nicht zu einem anderen, all das wissen wir nicht. Gott handelt ja und auch beruft vollkommen souverän. Manchmal spricht er einen bestimmten Menschen an, der nicht besser oder schlechter ist als andere und schlägt mit dieser einen Person ein vollkommen neues Kapitel auf. Und bisweilen verändert das tatsächlich den Lauf der Weltgeschichte und Heilsgeschichte wird geschrieben. Der Bericht dazu in 1. Mose 12 ist relativ nüchtern verfasst. Er beschreibt noch nicht mal so die Emotionen Abrahams. Sicher war er erstaunt, vielleicht auch erschrocken, als sich die für uns Menschen undurchdringliche Welt Gottes so ein wenig für ihn öffnete, zumindest akustisch. Er sprach ihn an und sagte zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham los, wie der Herr ihm gesagt hatte. Erstmal klingt das ganz, ganz nüchtern. Aber wir blenden noch zunächst einmal noch mal viel weiter zurück. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte stand ja diese Katastrophe des Sündenfalls, wodurch die wunderbare Beziehung zwischen Gott und den Menschen nachhaltig gestört wurde. Adam und Eva mussten das Paradies verlassen. Sie verloren diese engstmögliche Gemeinschaft, dieses Privileg, mit ihrem Schöpfer verbunden zu sein. Aber der Herr hatte schon gleich nach diesem Bruch, unmittelbar nach diesem Bruch, eine ganz, ganz mysteriöse Prophetie mitgegeben. In ferner Zukunft würde jemand kommen, der unter Einsatz seines Lebens den Teufel den Kopf zertreten würde. Ganz mysteriös. Dann die zweite Generation, in der Kain seinen Bruder Abel ermordete. Ja, und das Blut Abels schrie zum Himmel, so wie das Blut von so vielen Menschen auch heute an jedem einzelnen Tag zum Himmel schreit, jeden Tag. Dann das Strafgesicht der Sintflut, bei der nur Noah und seine Familie überlebten. Der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, alles Dichten und Trachten ihres Herzens war böse, immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Die Bosheit der Menschen war groß, kommt uns ja auch irgendwie bekannt vor. Manchmal hört man ältere Geschwister sagen, ja, ja, die gute alte Zeit, die Zeit war noch nie gut. Das 20. Jahrhundert war eine Katastrophe. Manchmal kann man die Vergangenheit etwas verklärt wahrnehmen. Nein, die Bosheit war groß. Aber trotzdem, Noah empfing Gottes Segen und ihm wurde weitreichende Verheißungen zugesprochen. Und dann dieses unsägliche Bauvorhaben. Man fing in Babel an, einen Turm zu errichten und was für ein Kaliber. Sie sprachen untereinander, wohl auf, lasst uns Ziegel streichen und brennen und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Also irgendwie wollten sie nach dem Himmel greifen und sich so einen Namen machen. Also da steckte so ein bisschen hinter diese altbekannte Strategie Satans, die ja schon den ersten Menschen versprochen hatte, esst von der Frucht und ihr werdet sein wie Gott. Also nach dem Himmel greifen, Gott nicht als Gott anerkennen zu wollen. Erneut musste der Herr eingreifen, er verwirrte die Sprachen und genau das geschah, was sie ja doch eigentlich verhindern wollten. Sie wurden in alle Länder zerstreut. Also all das ist schon vor der Geburt Abrahams geschehen. Und seitdem ist es mit der Menschheit ja nicht besser geworden, eher schlechter. Und deshalb ist diese Berufung Abrahams so ein fundamentaler Einschnitt. Inmitten dieser Abwärtsspirale der Weltgeschichte webt Gott seinen roten Faden der Heilsgeschichte hinein. Es gab schon vorher Verheißungen, wir haben darüber gesprochen, vor Abraham. Und doch begann mit Abraham etwas ganz, ganz Großes, etwas Heiliges. Gott hatte sich entschieden, die Menschen, die doch nach seinem Bilde erschaffen waren, eben nicht sich selbst zu überlassen. Wie war noch die Verheißung an Abraham gewesen? Ich will dich zum großen Volk machen, will dich segnen, dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also Gott versprach diesem 75-jährigen Abraham damals noch und Sarai, 10 Jahre jünger, obwohl kinderlos, dass aus ihnen ein großes Volk hervorgehen würde. Er sollte weltberühmt werden, gesegnet sein, anderen zum Segen werden. Aber das ist schon alles sehr viel und sehr interessant. Aber der eigentliche Satz, der Game Changer ist ja der, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was ist das? Für Bibelkenner ist das natürlich ein versteckter Hinweis auf Jesus. Denn nur durch Jesus werden alle Geschlechter auf Erden gesegnet. Nicht allein durch das Volk Israel. Nur allein durch Jesu Leben, Sterben, Auferstehen, durch Himmelfahrt und die Machtübergabe des Vaters an seinen Sohn ist diese Prophetie in Erfüllung gegangen. Und all das konnte der überraschte Abraham natürlich noch überhaupt nicht in Entferntesten erahnen, aber, und das ist eben das Entscheidende, er gehorchte und marschierte los. Irgendwie ins Nirgendwo. Er wusste nicht, was kommen sollte, noch nicht mal wohin er marschieren sollte. Er zog los, kam im Gebiet des heutigen Palästinas an. Er hatte Gott vertraut und deshalb schrieb der Herr seine Geschichte mit diesem Mann weiter. In dem was geschah? Naja, zunächst nichts, ne? Gar nichts. Also die Geduld dieses Rentner-Ehepaares, die wurde ganz schön auf die Probe gestellt. 25 lange Jahre lang passierte also eigentlich nichts. Ab und zu erschien Gott nochmals, aber eigentlich passierte nichts. Und die biologische Uhr, sie tickte und tickte und tickte. Es wollte einfach kein Kind kommen. Und dann kam dieser Versuch, Gott nachzuhelfen, diese schräge Idee mit der Leihmutterschaft durch die Sklavin Hagar. Und hurra, hurra, es klappte. Ismael wurde geboren und Gott sagte nein. Sarah, sie hat inzwischen, so wie Abraham auch, einen neuen Namen von Gott bekommen. Sie sollte die Mutter sein. Und tatsächlich, im flotten Alter von 90 Jahren, gebar sie einen Knaben, den sie Isaak nannten. Aber auch danach mutete Gott den beiden so einiges zu. Und das hatte seinen Grund. Abraham sollte ja zum Vater des Glaubens werden. Also zum ultimativen Glaubensvorbild für alle Menschen zu allen Zeiten, auch für uns und darüber hinaus. Und weil er diese besondere Aufgabe hatte, deshalb auch dieser besondere, eigentlich verstörende Glaubenstest, als Gott ihm befahl, seinen Sohn zu opfern. Doch inzwischen, Abraham war inzwischen gereift und er bestand diesen Test mit Bravour. Ja, zuvor gab es Up und Downs, ja, da gab es dann mal Zweifelsphasen und dann glaubte er wieder, aber diesen Test hat er bestanden. Wie war das möglich? Das steht gar nicht dort in den Mosebüchern, aber die Bibel erklärt sich ja selber. Viel später im Hebräerbrief gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs eine Erklärung. Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Und deshalb bekam er ihn, also Isaak, auch als ein Gleichnis dafür wieder. Natürlich hat Isaak überlebt, das war vollkommen klar. Es war von Anfang an klar, dass Isaak überleben würde. Warum? Ja, weil Gott versprochen hatte, dass diese Segenslieder über Isaak weitergehen sollte. Und natürlich, Gott lügt nicht. Es war klar, dass Isaak überleben soll. Wir denken ja manchmal, was ist das für ein Glaubenstest? Nein, Gott hat ja etwas zugesagt und er hat sie bis zum Ende ausgereizt. Aber es war klar, dass Isaak überleben würde. Und das wusste Abraham inzwischen. Dann starb Sarah, Abraham bekam so ein klitzekleines Stück Land, das er erwerben konnte, wo er sie begrub. Das war sowas wie so ein Angeld darauf, dass seine Nachkommen einmal das ganze Gebiet dort besitzen würden. Auch das hatte Gott ja zugesagt. Aber auch das würde er alles gar nicht selbst erleben. Es gab ja in dieser Zusage, ein großes Volk zu werden, aber eben auch eine Landverheißung. Ein Volk braucht ein Territorium. Das sollte sich ja viel später erst unter Josua erfüllen. Auch so ein wichtiger Gedanke, glaube ich, für uns. Ja, wir haben eine Verheißung und denken jetzt aber sofort. Und nun warte ich aber schon 3 Tage. Nun warte ich schon ein ganzes Jahr. Ja, 25 Jahre. Abraham und Sarah. Dann starb Abraham und Gott schrieb, so wie versprochen, seine Geschichte mit Isaak weiter. Wichtig ist dabei, dass Gott auch Isaak direkt ansprach. Schließlich braucht auch Isaak seine eigenen Gotteserfahrungen. Er hatte ja die Erzählung von seinem Vater mit Sicherheit mitbekommen. Aber jeder Mensch braucht seine eigenen Gotteserfahrungen. Und so sprach Gott Isaak an, bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen. Denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, einen Eid, den ich deinen Vater Abraham geschworen habe, und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben. Und durch dein Geschlecht, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Wieder diese Verheißung, Nachkommenschaft, Landbesitz. Und dass alle Völker durch ihn gesegnet werden sollten, durch diese Linie ein versteckter Hinweis auf Jesus Christus. Wie gesagt, jede Generation muss eigene Glaubenserfahrungen machen, Gott ließ auch. Die Ehefrau von Isaak, die Rebekka, da hat unsere Tochter ihren Namen herbekommen, er ließ sie unfruchtbar sein, so musste auch dieses Ehepaar es lernen, Gott unter allen Umständen zu vertrauen. Die Beziehung zwischen Gott und uns ist ja keine Einbahnstraße. Der Herr will, dass wir ihm glauben, dass wir ihm treu bleiben, auch in Krisen und auch wenn manchmal Geduld angesagt ist. Auf jeden Fall trieb diese Tatsache, dass Rebekka nicht schwanger wurde, die beiden ins Gebet. Vermutlich haben sie lange gebetet, vermutlich haben sie eindringlich gebetet, aber die Bibel ist ja manchmal sehr knapp in der Beschreibung. Da steht nur, der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Die Zwillinge Esau und Jakob wurden geboren. Und nun war es natürlich für Isaak klar, dass die Segenslinie über Esau laufen sollte, den Erstgeborenen. In der Zeit wurde immer dem Erstgeborenen fast der gesamte Besitz vererbt, außerdem stand der Erstgeborene über den Nachgeborenen und wurde vom Vater mit einem besonderen Segen bedacht. Aber Gott handelt souverän. Und das musste auch Isaak im Laufe der Zeit lernen. Es kristallisierte sich immer mehr heraus, dass offensichtlich die Segenslinie über den jüngeren Bruder Jakob weitergehen sollte. Es ist erstaunlich, Jakobs Charakter war alles andere als vorbildlich. Ganz im Gegenteil, das Erstgeburtsrecht und den besonderen Segen als Erstgeborener hat er sich so ergaunert. Wir lernen an vielen Stellen im Wort Gottes, dass er willens ist, mit höchst zweifelhaften Charakteren seine Geschichte zu schreiben. Aber natürlich arbeitet er auch an den Menschen, verändert sie. Sie sollen ja, um das mal neutestamentlich auszudrücken, geistlich wachsen. Auf jeden Fall hatte sich Jakob durch seine üble Machenschaften es mit seinem Bruder Esau gründlich verdorben. Dieser war ihm nun überlegen und so blieb Jakob nichts anderes übrig als der Rückzug in die ferne Heimat seiner Vorfahren. Auf der Flucht erschien Gott ihm in einer nächtlichen Vision und er erneuerte seine Verheißungen, die schon sein Vater Isaak und Großvater Abraham bekommen hatten. und ihn träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran herauf und nieder, und der Herr stand oben drauf und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks, Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und dein Nachkommen geben, und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, also Landverheißung, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wieder die gleichen Verheißungen. Nun, so beeindruckend diese Vision auch war, Jakob war doch im Herzen mehr oder weniger der Alte geblieben. Manchmal trickst er weiterhin, allerdings wurde er auch gründlich immer wieder von seinem eigenen Schwiegervater, den er dann ja aufsuchte, gelingt. Gut, er gründete in der Heimat seiner Vorfahren eine Familie. Am Ende waren es 4 Frauen, eine nicht ganz unproblematische Konstellation. Eine üppige Nachkommenschaft kam, und dann kam der Moment, wo er zurück musste. Warum musste er zurück? Es gab ja eine Landverheißung, und die bezog sich nicht auf die Südtürkei, sondern aufs heutige Palästina-Gebiet. Er musste zurück. Und klar, dass es dann zu einer Begegnung mit seinem Bruder Esau kommen musste, vor der Jakob zu Recht große Angst hatte. Gott war gnädig und ließ diese Begegnung sehr versöhnlich verlaufen. Doch kurz bevor diese Begegnung stattfand, kam es nachts zu einer dramatischen Gottesbegegnung, die Jakob mit Gott hatte. Und die veränderte ihn tatsächlich gründlich. Und auch da bekam er einen neuen Namen. Er sollte nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen. Und so sprechen wir heute vom Volk Israel. Wieder war es nicht Ruben, sein erstgeborener Sohn, über den die Segenslinie weitergeführt wurde, sondern Juda. Den ganzen jahrzehntelangen Familienkrach der Brüder und manche höchst dramatische Ereignisse, die überspringen wir mal. Aber diesen einen Abschnitt aus dem Segen, den Israel an Juda weitergab, den schauen wir uns nochmal kurz an. Da heißt es: Er wird das Zepter von Juda, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und ihm werden die Völker anhangen. Ich denke, auch das ist eine versteckte, eine kryptische Verheißung auf Jesus. Wie gesagt, diese Prophetien sind noch ziemlich kryptisch am Anfang. Sie werden später im Verlauf des Alten Testamentes, zum Beispiel bei Jesaja, immer eindeutiger. Aber sie durchziehen das ganze Alte Testament. Das Alte Testament ist krachend voll mit Jesus. Wie der Tempel aufgebaut, die Stiftshütte. Alles hat mit Jesus zu tun. Viel mehr, als man so beim oberflächlichen Lesen entdeckt. Ja, liebe Geschwister, was soll jetzt diese Predigt? Das ist ja ein bisschen wie Kinderstunde gewesen, ja. Einfach so eine Nacherzählung. Was geht jetzt mitzunehmen? Welche Aspekte können wir für unser Verhältnis zu Gott und uns irgendwie mitnehmen? Was kann uns stärken? Welche Horizonterweiterung könnte hilfreich sein? Ja, wir betonen ja oftmals unsere persönliche Beziehung zu Gott, und tatsächlich auch dieser Aspekt wird ja sehr deutlich. Gott, der Abraham, Isaak, Jakob, Juda persönlich angesprochen hat, ihn begegnet ist, ein Verhältnis aufgebaut hat, mit ihm Geschichte geschrieben haben, über Höhen und Tiefen hinweg. Aber, und das ist eben das Wichtige, die Geschichte, die große, große Geschichte, die ist deutlich größer und weitreichender als das persönliche Erleben des Einzelnen. Denn die Bibel erzählt von der ersten Seite bis zur letzten Seite, Offenbarung 22, nur eine große Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte, vom Verlust bis zur Wiederherstellung des Paradieses. Und so müssen wir die Bibel auch sehen. Klar, die Ereignisse im Zusammenhang mit den Erzvätern beschreiben auch nur einen kleinen Abschnitt des ganzen Dramas, aber sie machen doch exemplarisch deutlich, dass es eben rote Fäden gibt. Der lebendige Gott steht hinter allem und treibt seine Heilsgeschichte hinweg, über Jahrtausende hinweg, und niemand und nichts kann ihn aufhalten. Oft beschäftigen wir uns ja mit einzelnen Texten im Wort Gottes oder mit bestimmten Themen. Das ist ja auch gut so. Heute wird oftmals betont, um den postmodernen Menschen zu erreichen, müssen wir auf Themen eingehen oder müssen wir Fragen stellen, die für ihn relevant sind, sonst kommt er gar nicht, sonst hört er gar nicht zu. Und ich denke, dass diese Beobachtung richtig ist und dass wir uns darauf einstellen sollten. Und dennoch entgeht uns Entscheidendes. wenn wir nicht gleichzeitig die großen Linien im Wort des Gottes im Blick behalten. Ja, es ist gut, wenn der Tischler tischlert und der Maurer mauert, uns der Installateur installiert. Aber sie werden erst dann wirklich Freude bei ihrer Arbeit entwickeln, wenn sie ein Bild von dem Endergebnis, von dem Haus, an dem sie alle gemeinsam tätig sind, im Herzen haben. Und es ist wichtig, dass das Ganze immer größer ist als der einzelne Beitrag des Einzelnen. Und vor allen Dingen gilt es ja, demjenigen auf die Spur zu kommen, der alles genial erdacht und geplant hat, so dem Mastermind. Also meine Erfahrung ist, hier haben wir nochmal den Abraham auf seinem Weg. Und meine Erfahrung ist, wenn wir ausschließlich im Klein-Klein hängen bleiben, besteht die Gefahr, dass wir auch zu beschränkt von Gott denken. Meine Erfahrung ist, dass es uns in die Anbetung führt, tatsächlich in die Anbetung führt, wenn wir immer mal wieder auch die großen Heilslinien in den Blick nehmen. Wir beschäftigen uns eben auch, aber nicht nur mit den vielen kleinen Puzzleteilen, sondern bekommen eine immer klarere Vorstellung von dem ganzen Bild. Wenn man einen Wissenschaftler fragt, was ist wichtiger, um das Universum zu verstehen, einschließlich unserer Welt, das Mikroskop oder das Teleskop, wird jeder Wissenschaftler antworten, sowohl als auch, sowohl der Blick ins Detail, als auch der Blick auf das große Ganze. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch. Sowohl das Mikroskop, sowohl das Neindringen in einzelne Bibeltexte, um sie genau zu verstehen, in der Tiefe sie auf uns anzuwenden, als auch eben den Blick durch das Teleskop, dann, wo wir zurücktreten und die großen Zusammenhänge bestaunen, erkennen, die großen Leitgedanken Gottes, die hinter den vielen Ereignissen und Lehrinhalten und Gedichten und was es für Textgattungen in der Bibel gibt, stehen. Es gibt da durchgehende Gedanken, Linien des Heilsgeschehens. Und es gehört alles miteinander zusammen. Es ist eben auch wichtig, es geht auch um die richtige Einordnung von Bibeltexten. Es ist unmöglich, einen Bibeltext gerecht zu werden, ohne sowohl den engen, als auch den weiten, als auch den ganz großen Kontext zu betrachten. Ansonsten kommt es zwangsläufig zu Kurzschlüssen und zu Fehlinterpretationen. Jeder Christ, der den Wunsch hat zu reifen, ist an diesem Punkt gefordert. Es ist eine Mühe, die sich lohnt. Es ist eine Arbeit, die Ertrag verspricht. Und der nächste Punkt hängt damit zusammen, weist in eine ähnliche Richtung, auch sich gegen Irrlehren zu wappnen. Ein geschulter Zeuge Jehova oder Mormon oder wer auch immer kann seine Dogmen wirklich sehr plausibel erklären und mit haufenweisen richtigen Bibelversen unterfüttern. Und wir werden dem wenig entgegensetzen können, wenn wir eine ungenügende Vorstellung haben von den großen Linien im Wort Gottes. Kürzlich traf ich auf dem Schiff einen Seemann, einen indischen Seemann, christlicher Hintergrund, er sagte mir, dass er nur das Neue Testament lesen würde. Das Alte fände er schwierig. Nun gut, ich habe ihm versucht, die Plausibilität der folgenden Frage deutlich zu machen. Warum hat uns Gott eine ganze Bibel gegeben, wenn es nach seiner Meinung okay wäre, wenn wir uns nur mit so einem Viertel oder Drittel damit beschäftigen? Warum die ganze Bibel? Aber dann stellte sich heraus, dass er nur die Evangelien lesen würde, noch nicht mal den Rest des Neuen Testamentes. Also ihr ahnt, meine Versuche, ihn zu überzeugen, liefen ins Leere. Und noch ein fünfter Punkt, schließen wir mit dem, was den Erzvätern zum Thema Segen zugesagt wurde. Nun gut, dieser Satz, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden, das ist nun so ein Satz, ich denke, den können wir nicht alle auf uns übertragen. Es handelt sich ja um eine spezielle Prophetie für die Erzväter, nämlich dass der Messias, was die menschliche Seite angeht, von ihnen abstammen sollte. Aber ihnen wurde eben auch zugesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich denke, das ist durchaus auch eine Zusage, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Gott segnet uns, auch mit dem Ziel, uns dann zum Segen für andere Menschen zu setzen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und wisst ihr, tun wir das auch in diesem Bewusstsein, dadurch Teil dieser großen, seit Jahrtausenden andauernden Segenslinie zu sein, Teil zu sein. Wir hängen mit Abraham zusammen und all diesen ganzen Personen, von denen wir in der Bibel lesen, die scheinen so weit weg zu sein. Nein, es ist eine Linie. Und tun wir das im Bewusstsein, dass wir eben Teil dieser großen Segenslinie Gottes sind, Teil seiner Heilsgeschichte, Teil also etwas ganz, ganz Großes. Über die Jahrtausende hinweg, da macht uns das sowohl dankbar als auch demütig. Dankbar und demütig. Amen. Wir singen ein Lied.